Uns war es damals so, dass wir das zum Ende der Schwangerschaft erfahren haben. War natürlich ein großer Schock an dem Tag. Das war nicht zu erwarten und hat uns sozusagen schon den Boden unter den Füßen weggezogen.
Eine Botschaft, die ich gerne mitgeben würde, ist, dass wenn ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt kommt, dann haben die Eltern oder auch die erweiterte Familie in der Regel sehr viel Angst. Und ich habe noch nie kennengelernt, dass diese Ängste realistisch waren. Ich finde das ganz wichtig zu wissen, dass wir am Anfang oft sehr viel Angst haben und ein großer Teil dieser Ängste ist unbegründet. Und das Leben mit den Kindern mit Down-Syndrom ist ein schönes, wenn auch anderes Leben.
Das waren Tino und Heike vom Verein Down-Syndrom Berlin e.V., die mit uns in dieser Folge über ihre Erfahrungen berichten, wie es ist, Elternteil von einem Kind mit Down-Syndrom zu sein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Hier sprechen Menschen aus der Selbsthilfe ganz ehrlich und offen über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Wege mit ihren Themen in der Selbsthilfe. Im ersten Teil sprechen wir mit Heike. Heike ist Mutter eines 13-jährigen Kindes mit Down-Syndrom, die gleichzeitig auch hauptamtlich in dem Bereich tätig ist. Heike erzählt uns, wie sie die Diagnose ihres Kindes verändert hat und wie der Austausch unter Frauen mit ähnlichen Erfahrungen helfen kann, neue Perspektiven zu gewinnen und Kraft zu schöpfen. Im zweiten Teil dieser Folge sprechen wir noch mit Tino, der einen Väterstammtisch zu dem Thema ins Leben gerufen hat. Aber erstmal willkommen, Heike. Schön, dass du da bist. Heike, du bist Mutter eines 13-jährigen Kindes mit Down-Syndrom. Du bist seit 2013 in der Selbsthilfe aktiv, hast nach 2 Jahren, also 2015, den Verein Down-Syndrom Berlin e.V. gegründet und bist darin als Familientherapeutin in der Beratungs- und Vortragsarbeit tätig. Bevor wir gleich auch über den Verein sprechen und was dich dazu bewogen hat, ihn zu gründen, würde ich gern ein wenig mehr von deiner persönlichen Geschichte als Angehörige und deinen Erfahrungen mit Selbsthilfe erfahren. Wie hast du den Moment erlebt, in dem du von der Diagnose erfahren hast?
Ja, da ist mir der Boden unter den Füßen weggerutscht, also emotional. Das kenne ich irgendwie von vielen anderen Familien auch, dass dieser Moment erstmal ein großer Schrecken oder als Schock beschrieben wird. Auf jeden Fall ein großer Schrecken ist, wenn man erfährt, dass mit dem eigenen Kind irgendwas anders ist, als man erwartet hat.
Wann und wie hast du von der Diagnose denn erfahren?
Da war mein Sohn 10 Tage alt und wir waren im Krankenhaus nach der Geburt geblieben. Das war so ein bisschen dramatisch, der war 1 Monat zu früh und dann kriegte er eine Infektion und wir mussten auf die Neonatologie und dann als es schon gegen Ende seines Aufenthalts da war, als seine Blutwerte in Ordnung gekommen sind, kam dann eine Ärztin auf uns zu und nahm uns beiseite und sagte uns, ja, sie hätten den Verdacht, das Kind hätte eine Trisomie 21.
Als du die Diagnose erfahren hast, was war da hilfreich für dich?
Also das Kind war am hilfreichsten. Ne? Ich hatte ja einen niedlichen kleinen Sohn und ich konnte gar nicht glauben, was die Ärzte über ihn da gesagt haben. Und es hat mir auch geholfen zu fragen, wenn ich das jetzt diagnostizieren lasse, bringt mir das irgendwas oder kann ich irgendwas ändern? Und die haben dann gesagt, nö. Und dann dachte ich, ja gut, da muss ich es jetzt auch noch nicht wissen. Und dann haben wir also von diesem ersten Verdachtsdiagnose bis hin zur endgültigen Diagnose auch tatsächlich eine Zeit lang abgewartet, weil wir dachten, naja, jetzt wollen wir erstmal mit dem Kleinen ankommen. Ja, bis wir dann den Wunsch nach Klarheit hatten, das hat ein bisschen gedauert.
Hm. Wie hat sich das auf euer Leben ausgewirkt in der ersten Zeit? Gab es besondere Herausforderungen für dich als Mutter?
Ja, ich glaube, dass es so eine Diagnose irgendwie zu bekommen und damit umgehen zu müssen, ist allein schon eine besondere Herausforderung. Aber es hat sich dann ja auch an dem Kleinen gezeigt, dass er zum Beispiel nicht so leicht zu stillen war wie seine Geschwister. Also das ist auch so was ganz Typisches bei Babys mit Down-Syndrom. Man kann die fast alle stillen, aber viele, und da gehört mein Sohn dazu, brauchen eine Zeit lang Anlauf. Also das heißt Pumpstillen über ein paar Wochen oder bei manchen sind es sogar ein paar Monate. Das ist schon eine besonders anstrengende Phase dann so am Lebensanfang. Und es hieß auch mehr Arztbesuche und Ärzte, die sehr kritisch gucken und schauen, ob das auch wirklich alles in Ordnung ist und ob da wirklich nichts am Herzen ist, wie das bei uns der Fall war. Und ja, das heißt auch einfach ganz praktisch Dinge tun und halt die innere Auseinandersetzung damit, was ist eigentlich Down-Syndrom, was heißt das für mich, für mein Leben, für das Kind, für die Geschwister, für die gesamte Familie.
Magst du vielleicht erzählen, wie das denn praktisch im Alltag für euch war? Also inwiefern das euer Familienleben oder auch die Geschwister beeinflusst hat?
Also in der ersten Phase war, glaube ich, das, was wir am deutlichsten im Alltag bemerkt haben. Einerseits, dass es tatsächlich diese, ne, es gibt mehr Arztbesuche, es wird mehr aufs Kind geschaut. Es gibt plötzlich Therapeuten, die ins Leben kommen, was ja sonst bei einer Familie, die gerade ein Kind bekommen hat, ein neues, jetzt nicht unbedingt zum Alltag dazugehört. Es gibt dann plötzlich eine Auseinandersetzung der Eltern mit dem Thema Förderung. Wenn man eine Down-Syndrom ist jetzt ja unter den seltenen Dingen häufig, also es ist relativ im Verhältnis zu ganz besonderen Sachen, die dreimal in Deutschland vorkommen oder so, gibt es da einigermaßen eine Community und es ist auch einigermaßen erforscht und es ist einigermaßen, gibt es Veröffentlichungen und insofern muss man da auch eine Haltung zu entwickeln. Und das war, glaube ich, in der ersten Phase das, was anders war, als ja wir das erwartet haben. Für die Geschwister war sicherlich anders, dass die Freude über das Neugeborene auch getrübt war. Also das ist halt sowohl dieses, oh, wie schön, dass er da ist und der ist so süß und all das. Und andererseits, dass die Eltern auch verwirrt und irritiert und verängstigt gewirkt haben, weil sie nicht so richtig wussten, was machen sie mit der Information. Und ich glaube, es ist auch ganz normal, ne, dass man dann halt dass die Geschwister fragen, ja, wieso sind die am Heulen? Das ist irgendwie komisch, ne? Und dann haben wir ihnen halt auch irgendwann erklärt, dass der kleine Bruder das Down-Syndrom hat und haben ihnen da ein ganz schönes Buch mit ganz schönen Bildern gezeigt und haben halt ein bisschen versucht, kindgerecht, die waren damals 3 und 5, zu vermitteln, dass es halt, dass ihr Bruder halt ein bisschen anders auf die Welt gekommen ist, als wir das so erwartet haben. Und das war, glaube ich, dann für sie auch erstmal genug der Information. Und in der ersten Lebensphase war das, glaube ich, auch dann so das, der Hauptunterschied.
Und wie ging das später weiter?
Naja, wenn du ein Kind mit Down-Syndrom in der Familie hast, dann hast du ja automatisch viele Themen, so die jetzt nicht immer sonst üblicherweise auftauchen. Also ein Klassiker ist eine fragilere Gesundheit. Das bedeutet, du hast plötzlich ein Familienmitglied, auf dessen Gesundheit du nochmal anders gucken musst. Und häufig ist es so, dass Kinder mit Down-Syndrom, so war das bei meinem Sohn auch, zwar nicht mehr Infekte haben als gleichaltrige Geschwister, aber sie haben sie heftiger. Also die Schwester kriegte Schnupfen und mein Sohn kriegte eine heftige Bronchitis zum Beispiel. Bis hin, dass es Kinder gibt, die immer wieder stationär aufgenommen werden müssen. Aber das ist jetzt auch nicht bei jedem Kind so. Oder mein Sohn hat dann später eine Schwerhörigkeit diagnostiziert bekommen und auch Zöliakie, was jetzt zwar auch bei Menschen vorkommt, die kein Down-Syndrom haben, aber bei Menschen mit Down-Syndrom ist es halt häufiger. Das heißt, das ist so eine, ich nenne das mal Baustelle, es ist ein Thema, das mich einfach begleitet als Mutter, das begleitet uns aber natürlich auch als ganze Familie. Also die Frage, wo sind die Hörgeräte, wo ist die Brille? In der Kita-Zeit hat mein Sohn die gerne verbuddelt, also die Hörgeräte, nicht die Brille. Die anderen Kinder haben das dann freundlicherweise wieder ausgebuddelt. Also das hat natürlich auch Kreise so. Ja? Hm. Und das andere ist, dass die Kinder einfach langsamer lernen, sprich die gesamte Entwicklung geht langsamer. Wir haben länger ein Baby mit Down-Syndrom, wir haben länger ein Kleinkind mit Down-Syndrom und auch also die ganze das soziale Verhalten kommt später, selbst die Schlafrhythmen verändern sich langsamer. Das heißt, es ist schon auch einfach anders und wir begleiten den kleinen Menschen auch anders. Um einem Kind mit Down-Syndrom gerecht zu werden, müssen wir einfach auch mehr investieren als Eltern. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Familie und da ist dann auch wie so ein, ich nenne das manchmal einen Aufmerksamkeitsmagneten. Und man muss auch gut schauen, dass einfach die Geschwister immer noch genügend Aufmerksamkeit bekommen, dass auch da geguckt wird, wie geht's denen. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dann auch diese extra Geschichten rund um den Bruder mit Down-Syndrom dann auch in Zeiten zu legen, wo die Mädchen gar nicht beteiligt waren, also so, dass sie gar nicht mitbekommen haben, dass wir morgens dann noch zum Orthopädie-Geschäft wegen Einlagen sind und dass wir dann extra Termine hatten, dass so, dass sie halt ein relativ normales Familienleben erlebt haben. Und ich glaube auch, dass das dann mit der Grund ist dafür, dass sie heute alle drei eine sehr gute Beziehung zueinander haben und auch immer hatten.
Wie hat sich denn die Beziehung zwischen euch als Eltern auch verändert? Weil selbst wenn man frisch Eltern wird mit gesunden Kindern, ist es ja eine enorme Lebensveränderung. Und das ist ja das alleine schon herausfordernd im Elterndasein. War das mit dem dritten Kind nochmal anders oder genauso?
Also ich glaube, die größte Veränderung gab es tatsächlich mit dem ersten Kind. Diesen Switch, wir sind ein Paar, oh nein, jetzt sind wir Eltern. Und was heißt das überhaupt? Aber es ist schon nochmal was anderes, wenn man durch ein Kind mit einer Beeinträchtigung einfach viel weniger Zeit hat, weil es ja so ist, dass die Kinder viel länger begleitet werden müssen. Das heißt auch so diese Lebensphasen, wo dann die meisten Kinder halt schon relativ autark laufen, ich sag mal so Einschulungsalter, ne, wo die schon Wege allein machen können, wo die Beziehungen allein pflegen können, wo sie vielleicht dann mehr oder weniger, je nachdem wo es ist, in Berlin auch irgendwann mit öffentlichen Verkehrsmitteln sich bewegen und so. Das kommt ja alles erheblich später und dadurch, ja, oder auch Lernprozesse zu begleiten. Also das heißt schon, es ist einfach weniger Zeit da und das hat natürlich auch was mit dem Paarleben zu tun. Also da ist auch fürs Paarleben weniger Zeit und da muss man schon ein bisschen gucken, ja, dass man das auch, genau wie die Geschwister, im Blick hält. Also die eigenen Ressourcen, aber auch die Ressourcen als Paar. Also ich habe oft das Gefühl, dass sich Familien, die Kinder mit Down-Syndrom haben, also ganz gut zusammen aufstellen tatsächlich. Es ist eher so, dass ich sagen würde, dass die Kinder oft wie so eine Art Kleber sind in den Familien, weil sie ja, also sie bringen Herausforderungen mit, ja, aber was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, sie bringen ja auch unheimlich viel Verbindendes mit. Und sie sind ja in der Regel, das ist positiv Klischee, aber irgendwie stimmt es auch ein bisschen, meistens ein bisschen mehr, dass sie einfach optimistische, fröhliche, dem Leben zugewandte, grundfreundliche Personen sind. Und das verbindet ja auch und das stärkt ja auch Beziehungen, also auch innerhalb der Familie. Also wenn mein Sohn aufsteht, dann ist er eigentlich guter Dinge, ja. Und der kommt eigentlich nicht nach Hause und ist griesgrämig und es ist leicht, mit ihm in Kontakt zu kommen und es ist einfach auch angenehm, mit ihm zu sein. Das heißt, der hat auch ganz viel Stärkendes für Beziehungen, auch für Familienleben. Und der liebt einfach jedes Familienmitglied heiß und innig. Und das ist auch was oft ein Leben lang bleibt. Also dass auch gerade die Geschwister, die erwachsenen Geschwister beschreiben, dass ihr Geschwister mit Down-Syndrom für sie ganz bedeutsam ist und es auch bleibt. Also das ist irgendwie, werden stabile, lebenslange Beziehungen meistens und bringen einfach viel Gutes.
Mhm. Ich finde es total schön, dass du den positiven Aspekt jetzt auch nochmal beleuchtet hast. Wann und warum kam der Punkt, dass du gesagt hast, ich möchte Unterstützung suchen in einer Selbsthilfegruppe?
Das war eigentlich direkt nach dem Umzug nach Berlin. Wir sind von Köln aus nach Berlin umgezogen. Da war unser Sohn ein halbes Jahr alt. Und dann haben wir uns hier direkt Menschen gesucht, weil wir in Köln mit Absicht vorausschauend, dass der Umzug ansteht, uns auch keine Kontakte gesucht haben. Und dann war das eigentlich total naheliegend für uns, Menschen kennenzulernen, die uns da einen Schritt voraus sind, die einfach schon ein bisschen ältere Kinder haben. Und wir haben dann eine Selbsthilfegruppe gefunden, die im Berliner Südwesten und im Potsdamer Raum aktiv war damals. Und ja, haben uns da im Familientreffen kennengelernt auf einem Reiterhof. Das war total nett. Das war das erste Mal, dass wir so wirklich als Familie auch, da waren wir alle mit, eine nennenswerte Anzahl von Menschen mit Down-Syndrom getroffen haben. Und das war einfach ein total guter Rahmen. Und ich habe ganz viel von den damals monatlichen Treffen der Selbsthilfegruppe mitgenommen. Einfach so im Zusammensein Fragen stellen, zuhören, was die anderen erzählen, was deren Themen sind, aber auch gerade die Kinder kennenzulernen, einfach zu merken, das sind total wunderbare Menschen. Also die haben zwar eine Beeinträchtigung, ja, das mag sein, die wird auch mit den Jahren immer deutlicher, je älter die werden, ne? Das am Anfang sind alles Säuglinge, aber bei den Teenagern merkt man das dann schon sehr. Das hat mir immer Auftrieb gegeben, hat mich immer nach vorn gezogen. Es geht mir heute noch so, also ich liebe es, mit Menschen mit Down-Syndrom zu tun zu haben und die Erwachsenen jetzt bin ich ja schon ein bisschen weiter in meinem inneren Prozess, zu erleben und zu sagen, ja, wenn das in diese Richtung geht, dann ist das total gut, ja, und mir gucken, welche Optionen wären so da für meinen Sohn.
Und mit welchen Themen beschäftigt ihr euch in der Gruppe? Was sind das für Fragen?
Also die Gruppe, die ich damals besucht habe, die gibt es jetzt heute so in dieser Art nicht mehr. Aber jetzt leite ich ja diesen Verein, der seit, 8 Jahren etwa, mehrere Selbsthilfegruppen anbietet. Angefangen bei der Eltern-Baby-Gruppe, da geht es dann um die klassischen Baby-Themen unter anderem, aber auch viel um die Gesundheitsfrage und tatsächlich auch ganz viel um, wie habt ihr es erfahren? Das sind ja dann auch mehr oder weniger glückliche Geschichten, je nachdem, wie das ärztliche Personal sich da einstellen konnte oder auch nicht. Bei den Babys geht es immer viel um die Frage, sieht man das, wie habt ihr es den Großeltern erzählt, wie geht ihr mit dem Thema Down-Syndrom in die Öffentlichkeit, sollen die Leute das wissen, wer darf es wissen und so weiter. Und dann geht es ja je nach Alter werden die Themen unterschiedlicher, also dann geht es irgendwann um die Frage der Betreuung, Kita, Integrationsstatus. Wenn nötig, gibt es ja auch Operationen häufiger mal am Lebensanfang. Da gibt es viele Kinder, die mit einem Herzfehler auf die Welt kommen. Einige haben so Darmfehlbildungen und das zieht dann auch sofortige OPs nach sich. Also mit dem Darm, mit dem Herzen dauert es in der Regel ein bisschen. Und dann kommt Thema Einschulung, Freundschaften, dann das ganze Thema Logopädie, also Förderung, Ergotherapie, Physio, also wann was beginnen, wann was wieder aufhören, wo sind gute Leute. Auch früher ist die Frage nach ärztlicher Begleitung immer wichtig. Also das braucht es überhaupt extra Ärzte? Nein, braucht es nicht. Gibt es spezielle Kitas? Nein, braucht es keine. Dann ist irgendwann die Frage Schule. Bis hin zu Fragen Pubertät, Menschen begleiten, die vom im Geist her noch Kinder sind, aber bei denen die Hormone kommen, wie bei allen anderen auch. Und diese Spannung dann, wie gehen wir damit um, wie begleiten wir unsere Söhne und Töchter da gut durch die Situation. Also das ist ja schon, das sind halt auch Sachen, die man in anderen Elterngruppen nicht so gut thematisieren kann, weil das einfach kein Thema ist und weil die Leute auch dann oft selbst auf diese schwierigen Fragen nicht so viele Antworten wissen oder auch nicht so viele Gedanken dazu haben.
Unterhaltet ihr euch dort auch darüber, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die Menschen mit Behinderung ablehnend oder gar feindlich gegenübertreten und dann auch deren Eltern? Wie sind da eure Erfahrungen?
Ja, also klar unterhalten wir uns darüber auch. Vor allen Dingen halt, wenn es einen konkreten Anlass gibt. Also wir treffen uns, also es ist unterschiedlich. Es gibt die Eltern-Kind-Gruppen. Da werden jetzt, glaube ich, nicht so die ganz dicksten Themen auf den Tisch gelegt, weil die Kinder ja dabei sind und dann, das macht man dann irgendwie einfach nicht, weil das ist ja auch so eine Frage, was kann ich mehr oder weniger in Gegenwart des Kindes, auch wenn es vielleicht woanders spielt oder so, thematisieren. Und dann gibt es aber auch die Elterngruppen, also die Mütter treffen sich ja abends in Ruhe, die Väter auch, manchmal wird dann auch alles gemischt und so. Und wenn wir da mit Behindertenfeindlichkeit irgendwie zu tun haben, klar, ist das auch Thema. Wobei, ehrlich gesagt, ich jetzt immer wieder sage, dass ich selber mache mit meinem Sohn so weitestgehend positive Erfahrungen, dass das jetzt eigentlich doch kein, Also es ist irgendwie kein Riesending in meinem Leben. Mhm. Es ist, jetzt ist der nicht mehr ganz klein, jetzt ist er nicht mehr nur süß. Der kann sich auch so verhalten, dass andere Leute doch sehr überrascht sind. Aber ich finde, so die positiven Erfahrungen nach wie vor sind so doll überwiegend. Und auf die kleinen, niedlichen Kleinkinder sowieso. Ja, ich meine, wer kann sich nicht sofort in so einen kleinen, niedlichen Knopf mit Down-Syndrom verlieben? Dazu muss man ja schon echt schräg drauf sein. Also ich finde das immer noch eindeutig total angenehm, weil das, ja, es ist nichts, was meinen Alltag bestimmt.
Mhm. Gab es denn besonders bewegende oder verbindende Momente in der Selbsthilfe, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Ja, also dadurch, dass ich das ja inzwischen beruflich mache, gab es natürlich unheimlich viele Momente, die so, ja, bedeutsam sind. Was ganz Bewegendes war, war die Demo damals, als in einem Bundestag diese Debatte anstand zur Kassenübernahme der nicht invasiven Pränataltests. Da haben wir eine Demonstration organisiert. Und das war auch wirklich was sehr Bewegendes für mich zu sehen, weil ich mache Schwangerenberatung, ich berate viele Familien nach Diagnose, und als wir da langgelaufen sind und irgendwo uns stark gemacht haben für unsere Kinder meistens oder Angehörige, könnte man noch verallgemeinern. Es war einfach was ganz Besonderes zu sehen, wie da die vielen Mütter mit den kleinen Kindern, die ich erlebt habe, aber als sie wirklich ganz unten waren, als die Diagnose frisch war, als sie traurig waren, als sie geweint haben, als sie dachten, ihr Leben ist zu Ende, dann sehen konnte, da wirklich als stolze Mamas und auch stolze Papas unterwegs zu sein auf dieser Demo, das war schon für mich wirklich toll. Und das war total ein Selbsthilfemoment auch.
Und du hast ja erst eine Selbsthilfegruppe besucht und dann hast du eine geleitet. Was genau hat dich dann vor 10 Jahren dazu bewogen, diesen Verein zu gründen?
Einfach, dass es sie nicht gab, ja. Also das war halt irgendwie ulkig für mich, dass ich dachte, das ist ja verrückt, in Berlin gibt's alles, denkt man so immer, gerade wenn man von außen kommt. Und dann festzustellen, dass es noch keinen Down-Syndrom-Verein in Berlin gibt, das fand ich irgendwie überraschend. Und dann sind wir als Gruppe auch so an die Grenzen, so dieses Konstrukt Selbsthilfegruppe gestoßen. Da wollten wir uns gern mehr engagieren, wir wollten gern Projekte machen und haben gemerkt, dafür brauchen wir eine andere Rechtsform. Also als Selbsthilfegruppe können wir bestimmte Sachen machen und dann ist irgendwo auch Ende. Aber um zum Beispiel Fördergelder in bestimmten Höhen zu beantragen, bei bestimmten Stellen, braucht es die Rechtsform e.V. Und dann haben wir uns daran gemacht und haben eine Satzung zusammengeschrieben, und ich habe mit, ich glaube, wir waren damals 12, also mit 11 anderen Menschen zusammen Down-Syndrom Berlin gegründet, haben dann die Satzung abgestimmt und so weiter, dass wir als gemeinnützig anerkannt worden sind, und sind dann zum Welt-Down-Syndrom-Tag 2016 mit unserer schönen Website online gegangen, und dann waren wir so richtig da.
Du hast mir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass ihr unbedingt was bewegen wollt, so über den Tellerrand zu schauen und Familien zu stärken, dass das auch so ein Beweggrund war, den Verein zu gründen. Was genau bedeutet es, Familien zu stärken? Also was brauchen Familien mit Kindern, die Down-Syndrom haben?
Was, glaube ich, Kern bei uns ist, sind die Gruppen, in denen Menschen sich mit anderen Menschen austauschen können, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind. Ich glaube, das stärkt ganz viel zu erfahren. Wir sind nicht allein, ja, wir sind nicht die Einzigen. Viele Familien erleben das am Anfang so, dass sie halt, bevor sie jetzt sich uns oder vielleicht auch der Lebenshilfe oder jemand anderen anschließen, die was Ähnliches anbieten, dass sie keinen kennen, der ein Kind mit Down-Syndrom hat. Und dass es halt ganz schön ist, einfach zu merken, wir sind nicht die Einzigen und wir haben nicht als Einzige diese Themen. Und natürlich auch zu fragen, wie geht ihr damit um, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und dann haben wir natürlich den ganzen Beratungsbereich, den ich mache. Also sprich, ich habe viele Familien, die zu mir kommen und die auch wirklich kommen, weil ich selbst Mutter bin. Also das ist ja nicht nur, ich bin auch Familientherapeutin, und das ist sicherlich, hoffe ich, auch vertrauenerweckend, aber viele, finde ich, können sich öffnen, können sich anvertrauen, weil ich halt selbst weiß, wie es ist, ein Kind mit Down-Syndrom großzuziehen und weil ich, bevor ich arbeite, halt den in die Schule gebracht habe und hinterher mit dem halt den Nachmittag verbringe. Sprich, das ist mein Leben, um das, aus dem ich halt auch spreche und natürlich auch die Erfahrung von, also ganz viel Community und ja, es ist einfach nochmal ein anderer gemeinsamer Boden, auf dem wir dann so stehen. Ich glaube, es stärkt auch, dass wir für die Eltern Fortbildungen anbieten. Wir bieten auch für Fachleute Fortbildungen an, aber halt auch gerade für Angehörige. Und dass wir auch die Familientreffen haben, wo sich auch die Geschwister miteinander kennenlernen, miteinander austauschen, wo es halt auch Freundschaften, das kann man nicht wirklich machen, aber immer wieder entstehen da halt auch langjährige Freundschaften unter den Familien, unter den Kindern mit und ohne Down-Syndrom. Und ich glaube, das ist auch sehr stärkend, weil auch die Geschwister natürlich irgendwann am Anfang nehmen sie ihr Geschwister mit Down-Syndrom einfach so hin, wie es ist. Da wird nicht viel gefragt, das ist halt so. Aber irgendwann stellen sie fest, ach, die meisten haben ja kein Geschwister mit Down-Syndrom. Und dann ist es aber auch ganz schön, ein paar zu kennen, bei denen das halt ähnlich läuft in der Familie.
Es liegen ja schon 10 Jahre Vereinsarbeit hinter euch. Das ist ja schon so ein kleines Jubiläum. Mhm. Und ich finde, ihr bietet schon unglaublich viel an. Und du hast jetzt auch schon von bewegenden Momenten erzählt in der Selbsthilfe. Gibt es Meilensteine, also Dinge, wo du sagst, das ist so ein Meilenstein in unserer Vereinsarbeit gewesen?
Ja, also klar. Ich glaube, der allererste Meilenstein war tatsächlich, als die Website online gegangen ist und wir so richtig unser Programm öffentlich machen durften, haben wir, das war, glaube ich, für uns alle was ganz Tolles, dass wir das bis dahin überhaupt geschafft haben, so aus diesem, ja, aus dieser Idee bis dahin zu kommen, sagen, jetzt sind wir so wirklich da. Es war auch ein Meilenstein, glaube ich, dass wir diese politische Arbeit damals so begonnen haben vor Corona. Die hat Corona dann so ein bisschen sehr ausgebremst tatsächlich. Da ist viel Vernetzung passiert hier in der Stadt auch zu dem Thema nicht-invasive Pränataltests. Da war dann plötzlich so die Community ziemlich eng zusammen. Das fand ich auch als was ganz Wichtiges. Und es war auch ein großer Meilenstein, dass ich jetzt vor einem halben Jahr jetzt von der Freiberuflichkeit weggehen konnte und jetzt angestellt bin im Verein.
Was bedeutet Selbsthilfe für dich persönlich?
Also für mich bedeutet Selbsthilfe irgendwie die Vernetzung mit Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation. Und es bedeutet, glaube ich, auch geben und nehmen. Also ich bin total dankbar für diejenigen, die mir da ein Stück Weg voraus sind und die mich daran Anteil haben lassen, wie sie das so machen mit ihren Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Erwachsenen. Und ich gebe auch gern ein bisschen was weiter von dem, was ich so erlebt habe, was ich so erfahren habe. Und es ist auch einfach Gemeinschaft. Also eine Gemeinschaft von Menschen, die ja ein ähnliches Thema haben und die ja auch ähnliche Freuden haben. Also wir freuen uns ja auch an unseren Kindern und an dem, wie die sich entwickeln.
Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Also für dich, für dein Kind, Betroffene und Angehörige in ähnlichen Situationen?
Also ich wünsche mir, glaube ich, dass wir als Gesellschaft immer weiter inklusiv werden. Das wünsche ich mir für meinen Sohn, dass er wirklich viele Optionen offen hat in seinem Leben und dass er tatsächlich an möglichst vielen Lebensbereichen teilhaben kann, dass er in der Mitte unserer Gesellschaft sein kann und nicht in so einer, in so einer Nische lebt, wie das Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ja heute durchaus schon noch ganz oft tun, auch wenn man ehrlich ist. Und das wünsche ich mir schon auch für mich. Also ich glaube, dass inklusive Gesellschaft wirklich für uns alle irgendwie eine Bereicherung darstellt. Und wir haben auf unserer Website so diesen einen Satz, eine Gesellschaft, in der Vielfalt als Bereicherung für alle oder als soziale Chance für alle verstanden wird. Und das, glaube ich, das ist wirklich was für uns alle. Also das wünsche ich mir sehr. Und auch gerade für die Familien halt, in denen Angehörige mit Down-Syndrom leben. Familien, in denen überhaupt Kinder mit Beeinträchtigungen groß werden. Das ist schon, wäre schon toll, wenn es in diese Richtung weiterginge.
Fällt dir vielleicht ein Zitat oder eine Botschaft ein, die du anderen Müttern oder Eltern mitgeben wollen würdest?
Eine Botschaft, die ich gerne mitgeben würde, ist, dass wenn ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt kommt, dann haben die Eltern oder auch die erweiterte Familie in der Regel sehr viel Angst. Und ich habe noch nie kennengelernt, dass diese Ängste realistisch waren. Ich finde das ganz wichtig zu wissen, dass wir am Anfang oft sehr viel Angst haben und ein großer Teil dieser Ängste ist unbegründet. Und das Leben mit den Kindern mit Down-Syndrom ist ein schönes, wenn auch anderes Leben.
Wir haben für diese Folge auch mit Tino gesprochen, der den Väterstammtisch ins Leben gerufen hat, ebenfalls bei Down-Syndrom Berlin e.V. Tino ist Vater eines 7-jährigen Kindes mit Down-Syndrom. Er erzählt uns, warum auch Väter besondere Unterstützung brauchen und wie der Austausch unter Männern mit ähnlichen Erfahrungen helfen kann, neue Perspektiven zu gewinnen und Kraft zu schöpfen. Aber zuerst berichtet er darüber, wie denn er den Moment erlebt hat, als er von der Diagnose seines Kindes erfahren hat.
Bei uns war es damals so, dass wir das zum Ende der Schwangerschaft erfahren haben. War natürlich ein großer Schock an dem Tag. Das war nicht zu erwarten und hat uns sozusagen schon den Boden unter den Füßen weggezogen. Wir waren für uns allein, hatten nicht sofort das Angebot an Unterstützung, haben es nicht bekommen, haben es aber erstmal nicht gesucht, aber dann im zweiten Schritt schon. Und sind, ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen, unmittelbar entweder noch am selben Abend oder am nächsten Tag dann zu einer psychologischen Beratung gegangen. Und das hat uns sehr geholfen, sind danach erstmal ein Wochenende weggefahren und haben das dann sacken lassen, verarbeiten lassen und haben uns dann auch Hilfe gesucht bei einem Berliner Elternverein, der sich mit dem Thema Down-Syndrom, also betroffenen Eltern, Kindern mit Down-Syndrom beschäftigt, daraus gegründet hat. Und das war sozusagen der Anfang der jetzt schon über 7 Jahre andauernden Geschichte.
Wie kamst du zum Väterstammtisch? Hast du den selber gegründet?
Es gab sozusagen für die Väter kein so festes Austauschformat. Jetzt könnte man sagen, warum macht man da was extra? Man könnte es ja auch zusammenlegen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass es einfach auch für Väter Themen gibt, die man vielleicht unter sich mal besprechen möchte. Und meine Erfahrung ist, dass es sozusagen gar nicht so stark standardisiert ist, sondern dass man sich einfach auch mal trifft, mal austauscht, ein Gefühl füreinander bekommt. Deswegen sind wir immer gestartet und führen wir eigentlich fort mit Treffen, meistens zu abendlichen Stunden in Bars und Restaurants hier in der Stadt. Und man einfach schaut, wo liegt jetzt gerade ein Thema, was man einfach besprechen will. Und da hat man gemerkt, dass das Interesse groß, weil ich glaube, oft Väter sich aufgrund von Arbeitszeiten oder strukturellen Dingen sich nicht so angesprochen fühlen in der Beratung, vielleicht auch in dem Angebot. Und dann bieten wir halt mit unserem Angebot einen Slot, wo es möglich ist für Väter abends, meistens wenn die Kinder schlafen, halt auch in den Austausch zu gehen. Und genau, das war auch meine Motivation. Und weil ich einfach denke, dass es einfach auch ein Stück weit zusammenschweißt, sich dort zu treffen. Wir sind ja damals mit 7, 8 Personen gestartet, sind jetzt bei über 80 Vätern, wo wir uns vernetzen oder wo wir auch eine Gruppe haben, wo wir uns vernetzen. Und das finde ich schon gut und zeigt auch den Bedarf. Und das war so mein Ansatz. Und es gibt auch eine Müttergruppe und wir machen auch Veranstaltungen zusammen. Also es soll jetzt auch nicht ausgliedern, sondern soll inkludieren. Aber wie gesagt, manchmal ist es ganz wichtig und gut, auch mal den Kontakt unter Vätern zu haben und zu suchen und es anbieten zu können. Genau.
Und was sind das für Themen, die sich da unterscheiden von denen, wenn ihr jetzt diese Mütterstammtische habt oder gemeinsame Treffen habt?
Ich würde gar nicht sagen, dass sich die Themen per se unterscheiden. Was sich unterscheidet, ist vielleicht die Art der Kommunikation. Ich glaube einfach, dass vielleicht Väter in dieser Familienkonstellation, oder es können auch Mütter sein, der andere Teil vielleicht anders auf das Thema blickt und deswegen eine andere Frage oder eine andere Sicht hat. Und zum Beispiel bei uns sind viele Väter sehr engagiert in den rechtlichen Fragen der Eingliederungshilfe oder der juristischen Fragen, der Förderung auch. Jeder Part in der Familie hat ja unterschiedliche Stärken. Ich glaube, wenn man manchmal die Kommunikation verfolgt, ich kriege das manchmal auch von den Müttern mit, weil meine Frau ja auch in der Müttergruppe aktiv ist, sind wir vielleicht ein bisschen pragmatischer und etwas weniger emotional. Und das ja, hilft vielleicht, aber es ist gut und wichtig, dass es das gibt. Und es zeigt auch, dass der Bedarf da ist. Und genau, aber wir versuchen schon, das nicht isoliert voneinander zu betrachten, sondern da auch gemeinsame Veranstaltungen zu haben, weil es gibt ja auch, muss man ja auch sagen, an der Stelle viele Alleinerziehende beispielsweise oder Paarkonstellationen, wo die Partner getrennt sind. Und dann ist es auch gut, so Familienformate zu haben, wo man dann zusammenkommt, weil man holt ja auch nicht jeden mit jedem Format gleich ab, das muss man auch sagen. Genau.
Wie lange hat es denn gedauert von dem Zeitpunkt der Diagnose, bis du diesen Väterstammtisch gegründet hast? Und warst du vorher selber bei irgendeinem Austauschtreffen?
Ja, der Verein hatte damals schon, bevor es die klassischen Väter- und Mütterstammtische gab, sowas, wie ich vorhin gesagt habe, so ein Eltern-Kind-Format, also wo man dann vormittags mit dem Neugeborenen oder mit dem Einjährigen, ich weiß gar nicht mehr genau, dann dorthin gehen konnte. Aber es gab nicht sozusagen diese, es gab auch Jugendgruppen, aber es gab nicht dieses Format für Mütter und Väter in abendlichen Stunden, abseits ohne Kinder gesprochen, ne? Und wir haben das damals, war ich auch nicht allein, mit zwei, drei Vätern zusammen gesagt, lass uns doch abends mal treffen. Und dann waren die Kinder so ein Jahr, würde ich sagen. Und das war auch diese Gruppe, wo die Kinder dann in einem Jahrgang sozusagen waren. Und das hat sich immer mehr erweitert vom Alter her nach oben und auch nach unten, weil natürlich jetzt viele Kinder auch nachgekommen sind.
Und du hast von 80 Leuten, 80 Vätern in der Gruppe gesprochen. Wie viele seid ihr so bei den Treffen, die ihr monatlich habt, ne?
Ja, man muss sagen, bei den Müttern sind es fast doppelt so viel. Das zeigt ja auch nochmal so die klassische Verteilung, ne? Also genau, diese Gruppe ist gewachsen, weil wir eine Chatgruppe anbieten. Das muss man auch sagen, das ist ja auch gewachsen in der Corona-Zeit. Wenig deshalb, weil wir natürlich mehr gelernt haben, schriftlich zu kommunizieren oder uns schriftlich oder per Chat auszutauschen. Deswegen ist es so, dass teilweise neue Väter in die Gruppe eintreten und zunächst einmal reaktiv das Ganze verfolgen und vielleicht auch gar nicht das Interesse an den Präsenztreffen haben. Deswegen zu deiner Frage, also schon immer hatten wir bei den Präsenztreffen so Teilnahmen von ungefähr 10 bis 12 Leute. Bei den Familientreffen sind es dann deutlich mehr. Aber das Schöne ist, sind teilweise auch unterschiedlich. Es kommen auch immer wieder neue dazu, sodass es nicht langweilig wird und man auch immer wiederum neue Themen auch hat. Und es ist ein Angebot und es ist einfach terminlich manchmal auch gar nicht so einfach da, das A abzustimmen, B, dass man jeden auch dann sozusagen da erreicht. Also dafür sind die Terminpläne der Familienväter auch zu divers und ausgebucht.
Im ersten Teil unserer Folge hatte Heike bei der Frage nach ihrem bewegenden Moment in der Selbsthilfe die Demo genannt, weil sie dort Eltern getroffen hat, die erst verzweifelt waren, als sie die Diagnose ihrer Kinder erfahren haben und nun als stolze Eltern gemeinsam gegen die pränatale Früherkennung als Kassenleistung demonstrieren. Auch für Tino hat diese Demo einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ergänzt.
Wenn ich zum Beispiel an diese Demonstration damals zurückdenke, also wenn man dann diesen Selbstvertretern zuhört, junge Menschen mit Down-Syndrom, aber auch ältere und auch mit anderen Behinderungen, die einfach über ihre Situation und über ihr Recht auf Inklusion sprechen, da gibt es schon Gänsehautmomente, ne, die man dann auch, wenn man sich im Nachgang nochmal diese Videos anschaut, einfach zeigen, ne, so was das einfach so banale Sachen ist, für die man sich dann hinstellt und rechtfertigen muss, weil es halt nicht so selbstverständlich ist. Geschwisterkinder, die für ihre Geschwister einstehen und sprechen und sagen, das ist toll, ist, dass es die Kinder gibt, und das waren schon so Gänsehautmomente, genau.
Mhm. Ja. Gibt es ein Zitat oder eine Botschaft, die du anderen Vätern mitgeben möchtest?
Ja, informiert euch. Bleibt dran, vernetzt euch, holt euch Hilfe in dem Sinne, dass wir oder niemand alles weiß, aber es gute Informationen gibt, die man durch Selbsthilfe beispielsweise auch bekommt und man dann für sich, für seine Kinder, für seine Familie bessere Entscheidungen beiziehen kann. Also insofern würde ich sagen, es ist lohnenswert, sich mit dem Thema zu beschäftigen, zu schauen, wo sind die Ansprechpartner, wo sind die Kontakte, und dann es zu versuchen. Vielleicht, es kann auch sein, dass es mal nicht passt, das ist auch okay, dass man mit der Gruppe vielleicht auch nicht sozusagen klarkommt, aber Das muss man ausprobieren. Also insofern glaube ich, es lohnt sich, da dabei zu sein, anzufragen und seine eigenen Erfahrungen zu machen.
Tino, ist es wichtig zu betonen?
Ich hoffe einfach, dass die Akzeptanz, die Inklusion, wie sie immer beschrieben wird, dann auch weiterhin so gelebt wird, auch in den Zeiten, wo wir uns aktuell befinden. Und ich bin guter Dinge, es ist viel passiert, es ist aber noch viel nötig, um Inklusion in Deutschland auch weiter voranzubringen.
Wie ihr den Verein Down-Syndrom Berlin e.V. erreichen könnt und wie ihr auch die Informationen über die Väter- und Mütterstammtische erhaltet, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Das war unsere heutige Folge von Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Vielen Dank an Heike und Tino, die uns einen Einblick in ihr Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom gegeben haben. Wenn euch diese Sendung gefällt, empfehlt uns doch gerne weiter. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Wenn ihr ein Thema für den Podcast habt und ihr auch mal bei uns in der Sendung zu Gast sein wollt, meldet euch gerne bei echte-stimmen@sekis-berlin.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.